RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Im Studio begrüßt Sie Dietmar Ringel. Einen schönen Sonntag wünsche ich. Frankreich wählt einen neuen Präsidenten oder wird es diesmal eine Präsidentin? Auf den letzten Metern ist es nochmal richtig spannend geworden, denn der Vorsprung von Amtsinhaber Emmanuel Macron vor seiner vermeintlich schärfsten Konkurrentin Marine Le Pen ist nur noch minimal. Wie ist das zu erklären und was steht auf dem Spiel für Frankreich und möglicherweise ganz Europa bei dieser Wahl, die heute ihre erste Runde erlebt, vermutlich aber dann erst in zwei Wochen in einer Stichwahl entschieden wird. Darüber diskutiere ich heute im Inforadio-Forum mit diesen Gästen. Claire de Mesmer, sie ist Politologin am deutsch-französischen Forschungszentrum Centre Marc Bloch. Jakob Ross, Frankreich-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Florian Fangmann, Geschäftsführer des deutsch-französischen Kultur- und Begegnungszentrums Centre Français in Berlin. Und Sabine Wachs ist live zugeschaltet, unsere Korrespondentin im ARD-Hörfunkstudio Paris. Frau de Mesmer, was hat Macron falsch gemacht, dass er so zittern muss?
Tja, ich weiß nicht, ob ich an Ihrer Stelle die Frage so stellen würde. Das ist in Frankreich so, dass Wählerinnen und Wähler sehr schnell nach den ersten Wochen unzufrieden werden mit ihrem Präsidenten. Es geht in diesem Wahlkampf um eigentlich nicht so viele Themen. Das ist ein sehr, sehr schwacher Wahlkampf mit wenigen Diskussionen. Und da ist auch Macron nicht so sichtbar. Er ist als Präsident sichtbar, als Kandidat, aber nicht so sehr. Er hält sich auch im Hintergrund und das macht er, denke ich, mit Absicht, um da eine andere Rolle als die anderen zu haben.
Ich bleib mal trotzdem bei dieser Frage, was hat er falsch gemacht, Herr Ross? Denn es ist ja noch gar nicht lange her, da lag er mit so 10 Prozentpunkten vor Marine Le Pen. Jetzt nähern die sich beide an.
Ja, ich denke, einer der Gründe für das Schwächeln in den aktuellen Umfragen könnte sein, dass Herr Macron und auch seine Partei La République En Marche sich vielleicht zu sehr auf den Bonus verlassen haben, den der Präsident in Frankreich vielleicht ohnehin genießt als zentrale Figur des politischen Systems und in diesem Jahr und in diesem Wahlkampf vielleicht noch mehr, einmal aufgrund der Pandemie, die anhält, die der Exekutive eine besonders starke Rolle zuspricht. Das Krisenmanagement steht im Vordergrund und seit dem 24. Februar und dem russischen Angriff auf die Ukraine, dem erneuten Angriff auf die Ukraine, eben auch das Krisenmanagement in der europäischen Diplomatie, der Sicherheitspolitik. Diese Themen haben bis vor kurzem auch den französischen Wahlkampf dominiert, aber eben nur bis vor kurzem, denn seit einigen Tagen, seit vielleicht 10 Tagen oder 2 Wochen, dominieren innenpolitische Themen diesen Wahlkampf, vor allem eben die Kaufkraft. Und diese Themen hat Herr Macron vielleicht zu lange nicht besetzt, hat zu lange über diesen Debatten geschwebt und deswegen geht der Trend jetzt gegen ihn.
Aber Herr Fangmann, Kaufkraft, das ist ja auch schon lange ein großes Thema in Frankreich, ähnlich wie in Deutschland. Die Energiepreise sind auch schon vor dem Ukraine-Krieg in die Höhe geschnellt. Sie kommen ja selbst aus einer deutsch-französischen Familie. Sie gehen heute auch noch wählen. Also wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, genau. Ich glaube, dass so ein bisschen die Ansicht vieler Leute und vieler Bürgerinnen und Bürger in Frankreich ist, dass Macron sich zwar um die große Politik in Europa, im Ukraine-Konflikt und so weiter kümmert und vielleicht auf dem Land gerade Marine Le Pen sehr gut ankommt, weil sie einfach so einen Wahlkampf nah bei den Leuten führt und die Themen wie hohe Energiepreise, wenig Kaufkraft und so weiter direkt anspricht. Und sieht man, dass das in den Umfragen dann immer knapper wird. Und entscheidend ist meiner Meinung nach, ist wie im zweiten Wahldurchgang, wie viele Leute wirklich dann auch für Macron stimmen werden. Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Da sehen die Umfragewerte immer knapper aus, weil viele sagen, die zum Beispiel andere Parteien im ersten Wahlgang wählen, für Macron kann ich nicht wählen aus irgendwelchen Gründen und so weiter. Und manche sagen, okay, wenn es gegen Le Pen ist, dann wähle ich trotzdem Macron. Und das ist, glaube ich, wirklich die entscheidende Frage in Frankreich, die jetzt noch aussteht.
Gut, da kommen wir natürlich nochmal drauf zurück, wenn wir dann darüber diskutieren, wie das Wahlsystem in Frankreich überhaupt funktioniert. Stichwahl, was haben wir da zu erwarten? Wie sortieren sich dann die Kräfte möglicherweise neu um? Aber Sabine Wachs in Paris, vielleicht können Sie uns einmal schildern, wie ist dieser Wahlkampf denn in den letzten Tagen gelaufen?
Ja, dieser Wahlkampf in den letzten Tagen hat noch mal ein bisschen Fahrt aufgenommen. Wir haben das gesehen am Freitag. Das war der Tag, an dem der Wahlkampf quasi das letzte Mal stattfinden durfte, bevor es in die Wahlkampfstillezeit in Frankreich geht, Samstag und heute Sonntag. Und da hat Marine Le Pen noch mal zu den Menschen. Sie war im Südwesten von Frankreich unterwegs, hat erst abends, donnerstagsabends noch mal eine Veranstaltung gehalten, war dann freitags morgens auf dem Markt in Narbonne, hat da auch nochmal Wahlkampf gemacht, Straßenwahlkampf gemacht, während Emmanuel Macron zum Beispiel eine Medienoffensive gestartet hat. Der war freitags morgens, hat er ein großes Interview gegeben in der Tageszeitung Le Parisien, hat dann auch freitags morgens ein Interview im privaten Radio RTL gegeben und hat dann am Abend auf dem Instagram-Kanal Brüt, das ist ein Kanal, der von sehr vielen jungen Menschen auch gefollowt wird, da auch nochmal ein langes Interview gegeben. Allerdings war er kaum präsent. Er war an diesem Tag auch mal kurz überraschungsmäßig auf einem Markt. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, den eben auch schon alle angesprochen haben. Macron ist einfach physisch in diesem Wahlkampf sehr wenig präsent, und zwar sehr wenig präsent bei den Leuten.
Ja, Frau de Mesmer, das mag ja Taktik sein, aber die Frage ist, geht das auf? Macron wird ja schon im Grunde seine gesamte Amtszeit über von manchen kritisiert als zu abgehoben, staatsmännisch zwar. Und also natürlich als Präsident präsidiales Auftreten, keine Frage, aber man muss auch den Leuten in die Augen sehen.
Ja, da haben Sie recht. Und das ist eine Schwäche von seinem Wahlkampf, ganz klar. Als der Krieg in der Ukraine angefangen hat, hat er diesen Präsidentenbonus bekommen. In Frankreich ist der Präsident auch der Chef der Armee. Und es gab dieses Phänomen, was Politikwissenschaftlerinnen nennen, Zusammenkunft um die Flagge. Also das heißt, freut man sich, wenn ein starker Mann da ist und wenn der Präsident spricht. Und das ist eine Art Vertrauensbonus. Allerdings hat dieses Phänomen sehr schnell in den letzten Wochen und Tagen auch abgenommen. Und was jetzt ein großer Teil von der Bevölkerung erwartet, ist eben diese Nähe, diese Bürgernähe. Und die hat Macron in den letzten 5 Jahren tatsächlich nie gehabt. Also Straßenwahlkampf, hat Frau Wachs gesagt, das stimmt, das gab es von Macron nicht, im Gegensatz von anderen Kandidaten. Und dieses Thema Kaufkraft, Inflation, das durch den Krieg oder mit dem Krieg noch an Bedeutung zugenommen hat, dieses Thema, Macron hat schon dieses Image von Präsident der Reichen, er beschreibt sich selber als Jupiter. Präsident, und das ist genau das Gegenteil von einem bürgernahen Präsidenten, der an Kaufkraft und Inflation denkt.
Vielleicht nochmal zur aktuellen Debatte über die außenpolitischen Themen. Also Sie haben gerade gesagt, Frau de Mesmer hat sich da sehr profiliert, auch als Staatsmann. Das haben die Franzosen auch akzeptiert. Das fanden die auch gut. Aber jetzt bei dieser letzten Medienoffensive, wie Frau Wachs es nannte, hat er den polnischen Präsidenten ungewöhnlich scharf attackiert, der ihn ja vorher kritisiert hatte für die vielen Telefonate mit Putin. Und dann hat aber Sarkozy den polnischen Regierungschef einen rechtsradikalen Antisemiten genannt. Also das ist schon ein ziemlicher Hammer. Herr Ross, sind dem da die Nerven durchgegangen, so weil er im Wahlkampf vielleicht Probleme jetzt sieht? Oder wie kann man das erklären?
Naja, einerseits könnte man sagen, dass diese Äußerungen schon eine Grundlage haben. Die Äußerungen, die der polnische Premierminister in der Vergangenheit getätigt hat, könnte man zugespitzt schon zu der Äußerung von Macron führen. Andererseits würde ich Ihnen recht geben, dass dieser sehr scharfe Angriff, man muss ja dazu denken, Macron ist eben nicht nur Präsidentschaftskandidat, das sagte Frau de Mesmer gerade, sondern auch der Oberbefehlshaber der französischen Streitkräfte, aktuell Präsident Frankreichs, dass die EU-Ratspräsidentschaft innehat, das eigentlich als Land auf die Balance zwischen den 27 Mitgliedstaaten ausgelegt sein sollte. Dass er sich in dieser Situation jetzt trotzdem zu solchen Äußerungen hinreißen lässt, spricht sicher für eine gewisse Nervosität, speist sich natürlich auch aus dem Wissen, dass Herr Macron hat, dass seine Partei hat, dass man in Polen, in der polnischen Regierung vor allem, auf einen Sieg von Frau Le Pen hofft. Das ist ja so die traditionelle Achse gewesen, auch in den vergangenen Jahren zwischen Polen, auch Ungarn. Der Sieg des ungarischen Staatspräsidenten Viktor Orban vor einer Woche, dass ein Sieg von Frau Le Pen am 24. April eben ein Signal wäre, ein Signal für die polnische aktuelle Regierung, dass ihr Kurs in Europa eben nicht allein dasteht, dass auch in einem europäischen Gründungsstaat wie Frankreich ein solcher Kurs Erfolg bringen kann. Und ich glaube, all das führt dazu, dass Herr Macron jetzt sich zu einer solchen Aussage hinreißen lässt, muss man sagen, die dann der französische Botschafter in Polen ein Stück weit ausbaden muss, der einberufen wird ins Außenministerium.
Frau Wachs, vielleicht können Sie noch mal Reaktionen schildern. Hat das Wellen geschlagen in Frankreich?
In Frankreich hat es natürlich Wellen geschlagen, dass der französische Botschafter auch einbestellt wurde. Auf der anderen Seite, ich möchte nochmal auf die Nervosität von Macron zurückkommen. Und das ist das, was ich hier im Gespräch mit seinen Wahlkämpfern und auch mit seinem Wahlkampfteam erlebt habe und was auch ganz klar gesagt wird. Es heißt, ja, das Wahlkampfteam ist auch nervös. Die sagen nämlich, wir haben uns vielleicht Anfang März und auch wegen der Umfragen davor in Sicherheit gewiegt. Es gab einen großen Abstand von über 10 Punkten zwischen Macron und Le Pen. Und man hatte wirklich so dieses, ja, okay, die Wahl ist vielleicht, also zumindest die erste Runde ist mal gelaufen und da gehen wir sicher durch und kommen da mit 26, 27, vielleicht sogar mit 30 oder über 30% raus. Und dann sagte mir ein Wahlkämpfer, mit dem ich mich am Montag getroffen habe, mir wird ganz schlecht, weil ich glaube, wir haben Le Pen unterschätzt und ich frage mich gerade, wie das passieren konnte. Und das ist so ein bisschen das, was wir hier erleben. Es ist eine Nervosität da, die, finde ich, hat man dem Präsidenten oder Kandidaten Macron auch angemerkt, als er sein einziges großes Wahlkampfmeeting am Samstag vergangene Woche in der Arena in La Défense gehalten hat. Da empfand ich ihn, und das ist, finde ich, sehr untypisch für das, was ich von Macron bisher gesehen habe, nicht wirklich mehr strukturiert. Er hat 2 Stunden 10 geredet, hat sein Programm nochmal dargelegt, aber so, ja, es zerfaserte und er ist von vorne nach hinten und von hinten nach vorne gesprungen. Und das ist, finde ich, sehr, sehr untypisch für diesen Präsidenten, der immer sehr lange Reden hält, die aber sehr strukturiert aufbaut, dass man ihm wirklich gut folgen kann. Und das ist wirklich so ein Zeichen für mich. Er ist zum einen, glaube ich, wirklich nervös und zum anderen auch einfach gezeichnet durch diese Diplomatie und durch diese Krisen, die er ja nicht erst seit Beginn des Ukraine-Krieges durchmachen musste und auffangen musste, sondern die ganze Pandemie über ja schon.
Herr Fangmann, Sie sind Geschäftsführer des Centre Français in Berlin. Da gibt es auch sehr viel Jugendaustausch. Sie haben viel mit jungen Leuten zu tun in Deutschland, in Frankreich. Welche Perspektive haben denn junge Menschen, auch junge Wähler, auf diesen Präsidenten?
Ja, genau. Das ist eine interessante und wichtige Frage, glaube ich. Also es ist so, dass klar gibt es seine Anhänger auch bei jungen Menschen von Macron, aber viele junge Menschen, habe ich so den Eindruck, können sich mit ihm nicht so identifizieren. Das war anders vor 5 Jahren, als er gewählt wurde. Da waren viele, egal ob sie links oder rechts waren, haben ihn als jungen Menschen neue Person sozusagen gewählt und dann wurden sie auch ein bisschen vielleicht enttäuscht, weil er dann doch einen Kurs angeschlagen hat, der zum Beispiel sehr wenig ökologisch war. Also viele Leute, die sich sozusagen mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzen, viele junge Menschen insbesondere, finden dabei die nicht die richtigen Antworten bei Macron, muss man ehrlicherweise sagen. Und genau, das tendieren vielleicht eher zu anderen Kandidaten. Also hier natürlich, wenn man in Berlin mit jungen Franzosen oder auch beim Jugendaustausch viele Franzosen, die sozusagen ins Ausland gehen, reden, hat man eher weniger Wähler und Wählerinnen von Le Pen dabei. Aber wenn man zum Beispiel guckt, die können sich dann eher Richtung Mélenchon oder auch Jadot orientieren und finden da im Wahlprogramm eher ihre Antworten, muss man ehrlicherweise sagen.
Gut, jetzt sind hier ein paar Namen gefallen. Jetzt müssen wir das vielleicht erstmal ein bisschen auseinandernehmen. Wir haben bisher über Macron und Le Pen gesprochen, aber Frau de Mesmer, das sind ja noch ein paar andere im Spiel. Und Mélenchon zum Beispiel, der diese relativ neue linke Bewegung ja vertritt, der wird auch notiert bei 15, 16, vielleicht sogar 17%. Hat ja vielleicht sogar eine Chance, in die Stichwahl zu kommen.
Naja, heute ist Wahltag, also Überraschungen sind immer möglich. Das haben wir auch in den letzten Jahren auch in anderen Ländern gesehen. Also ja, es ist möglich. Ich denke eher unwahrscheinlich, aber Mélenchon ist der dritte Mann und vor allem hat er in den letzten Wochen wirklich an Fahrt genommen. Also er war nicht so erfolgreich noch in den Umfragen vor ein paar Wochen und das hat er korrigiert mit einem einem sehr aktiven Wahlkampf, mit einem dynamischen Wahlkampf und damit konnte er Punkte sammeln. Es sind aber auch noch andere Kandidaten und noch vor, also zu Beginn des Wahlkampfes hat man sehr viel von Éric Zemmour gesprochen, rechtsextremer Kandidat. Und da Éric Zemmour war sehr, sehr präsent in den Umfragen. Er hat, denke ich, jetzt also nicht so gute Chancen oder gar keine Chancen, in die Stichwahl zu kommen in 2 Wochen. Aber ich denke, es ist nicht unwichtig, ihn zu erwähnen, weil seine Präsenz als rechtsextremer Kandidat, seine Präsenz auf der politischen Bühne in diesem Wahlkampf hatte die Thesen von Marine Le Pen relativiert. Und durch die Präsenz von Éric Zemmour in der Öffentlichkeit ist Le Pen plötzlich milder, würde ich sagen, milder wahrgenommen worden. Und das erklärt auch zum Teil ihren Erfolg jetzt zumindest in den Umfragen.
Das heißt, das kann ihr am Ende nützen, dass rechts von ihr dann noch jemand aufgetreten ist.
Ja, auf jeden Fall. Weil da, also gut, Le Pen hat, wenn man mit dem Wahlkampf vor 5 Jahren vergleicht, sie hat ein paar Kernthesen geändert, zum Beispiel der Austritt Frankreichs aus der Eurozone oder aus der Europäischen Union. Das ist jetzt nicht mehr in ihrem Programm, also das schon. Aber ansonsten, ihre Kernthemen sind die gleichen geblieben.
Frau de Smet, Sie haben gerade schon ein bisschen erklärt, das Verhältnis von Marine Le Pen und Éric Zemmour. Zemmour ist noch ein ganzes Stück weiter rechts als Le Pen. Und Sie haben gerade gesagt, das hat Le Pen insofern was genutzt, weil sie sich dann doch mehr in Richtung Mitte bewegen konnte. Also zumindest mit dem, was sie nach außen getragen hat. Also unterm Strich ist es für Le Pen günstig, dass da noch jemand Stimmung macht am rechten Rand.
Ja, das denke ich. Wenn Le Pen in die Stichwahl kommt, dann natürlich freut sie sich. Aber das wäre zum Teil auch wegen der Präsenz von Éric Zemmour in dem Wahlkampf, der, wie Sie gesagt haben, ihr Erscheinungsbild veränderte, zum Teil zumindest. Und durch Éric Zemmour wird in der Wahrnehmung von manchen Wählerinnen wirkt Le Pen einfach salonfähiger. Und das ist nicht zu unterschätzen.
Herr Ross, hat sie sich gar nicht verändert, Le Pen? Also tut sie nur so, als ob sie jetzt ein bisschen mehr in Richtung Mitte gerückt ist? Oder ist da tatsächlich auch was passiert?
Nein, ich würde Frau de Smet recht geben, dass es sich vor allem um eine Änderung der Fassade handelt. Das hat angefangen, oder das wurde am deutlichsten mit der Umbenennung ihrer politischen Partei, dem Front National, ein aggressives Label hin zum Rassemblement National, also dem Zusammenkommen um nationalistische Thesen und Programme. Das hat sie weitergeführt, das hat Frau de Smet gerade ja schon ausgeführt, indem sie ihr Programm umgestellt hat, vielleicht die radikalsten Themen abgeschwächt hat. Allerdings Beispiel des Frexits, der steht nicht mehr ausdrücklich in dem diesjährigen Programm. Trotzdem möchte Frau Le Pen mit einer Reihe von Referenten Grundsatzfragen stellen, die Frankreichs EU-Mitgliedschaft de facto in Frage stellen würden.
Welche zum Beispiel?
Beispielsweise zu Migration, ob Frankreich Migranten und Menschen ohne französische Staatsbürgerschaft in Frankreich anders behandelt als französische Staatsbürger. Viele weitere Fragen, beispielsweise die Frage nach dem europäischen Recht, ob das europäische Recht französisches im Zweifel bricht. Also Fragen, wir hatten es eben schon angesprochen, die sie in eine Ecke rücken würde oder Frankreich in eine Ecke rücken würde mit der polnischen Regierung aktuell, auch der ungarischen Regierung. Sie möchte Europa umbauen, möchte eine Allianz der souveränen Nationalstaaten innerhalb der Europäischen Union in ihrem aktuellen Zustand ausbauen, möchte dafür werben, gemeinsam mit Polen und Ungarn, möchte die EU ein Stück weit entkernen, vielleicht von ihnen aushöhlen. All das zeigt, dass die Label sich verändert haben, dass im Grundsatz das Programm aber weiterhin, und das schreiben auch viele Journalisten in Frankreich in den Tageszeitungen, in Grundzügen ein rassistisches ist, eines, das sich gegen die Europäische Union richtet und das sich an diesem Grundtenor eben eigentlich nichts geändert hat.
Frau Wachs, wenn man sich jetzt mal das rein rechnerisch ansieht, könnte man davon ausgehen, dass wenn Le Pen in Runde 2 kommt und dann gegen Macron antritt, dass man dann einfach die Stimmen, die Zemmour jetzt in der ersten Runde bekommt, dass man die bei Le Pen einfach mit oben raufpackt? Oder ist das nicht ganz so einfach?
Das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, weil auch eben zwischen Le Pen und Zemmour eine große Konkurrenz besteht. Und es stellt sich wirklich die Frage, wird Eric Zemmour dazu aufrufen, aktiv dazu aufrufen, Marine Le Pen zu unterstützen und den zweiten Wahlgang zu wählen? Wenn er das tut, dann kann man davon ausgehen, dass ein wahrscheinlich großer Teil der Stimmen auch an Le Pen gehen wird. Auf der anderen Seite stellt sich aber auch die Frage, wie viele Leute in der zweiten Runde überhaupt nicht wählen werden. Le Pen versucht auf der anderen Seite nicht nur die Stimmen von Zemmour zu kriegen, sondern, Entschuldigung, das sagt sie auch, sie möchte ein Rassemblement de droite, also sie möchte die Konservative, die rechte Wählerschaft hinter sich versammeln und eine Koalition anti-Macron bilden. Also sprich, sie nennt es Referendum gegen Macron. Und das ist das, was sie nach vorne stellt. Sie möchte, dass sich sowohl die Konservativen, die Rechten, aber vielleicht auch die Linken, die Linksaußen, die mit Mélenchon sympathisieren, die aber auch mit Le Pens Ideen von einem Europa der Nationalstaaten sympathisieren, dass sich auch die hinter sie stellen. Und sie hofft natürlich, dass es eine Wahlentscheidung gegen Macron wird. Weniger für sie, aber gegen Macron.
Herr Fangmann, wie ist Ihr Eindruck? Kann das aufgehen, dass sich vielleicht dann Leute aus ganz unterschiedlichen Lagern hinter Le Pen versammeln, weil sie gegen Macron sind?
Ja, also es klingt manchmal absurd und so weiter, aber wenn man manchmal den Diskurs hört, ist es wirklich so, dass zum Beispiel bei der letzten Wahl gab es ja auch keine Wahlempfehlung gegen Le Pen von Mélenchon und so weiter. Und das muss man abwarten. Was mich bei der ganzen Sache auch schockiert, ist, dass die Nähe von Marine Le Pen zu Putin und die wurde ja auch abgebildet mit ihm und da haben sie in die Flyer sozusagen kurz nachdem der Krieg ausgebrochen ist, nachdem Russland Ukraine angegriffen hat, einfach zerschreddert. Aber es gibt ja auch Finanzierung von Russland zu Le Pen, dass das ihr nicht geschadet hat. Das finde ich schon wirklich für mich nicht nachzuvollziehen oder ist wirklich unglaublich. Und dass das auch nicht für viele moderate Wähler, die vielleicht auch eher die Kandidatin der Républicain, Pécresse, wählen, dass das nicht abschreckt, doch im zweiten Wahldurchgang Le Pen zu wählen. Das wird sich zeigen sozusagen. Aber ich leider, man muss es so sagen, hat sie so große Chancen wie noch nie. Also das durch die ganze Erfahrung auch und die Entwicklung der letzten Jahre merkt man da, dass sie da deutlich dichter rangerückt ist. Ja.
Frau de Mesmé, die Haltung zu Russland, haben Sie eine Erklärung dafür, dass das die Leute dann in ihrer Wahlentscheidung vielleicht wirklich nicht beeinflusst oder doch?
Es ist paradox. Also ich hätte tatsächlich erwartet, wie Herr Fangmann, dass diese Nähe, dass die Nähe von Le Pen zu Putin mehr Schaden bringt. Das ist nicht der Fall und ich denke, es gibt drei Gründe dafür. Der erste, also keine Sorgen, ich mache es kurz. Der erste Grund ist, dass sich Le Pen relativ schnell distanziert hat und auch gesagt hat, dass sie den Angriff auf die Ukraine als Problem sieht und das nicht unterstützt. Das war der erste Punkt. Die zweite Erklärung ist die Haltung von Zemmour. Noch einmal, Zemmour hat sich weniger distanziert von Putin und von der aggressiven Haltung Russlands als Le Pen. Und das heißt, er stand dann im Vordergrund in der ganzen Russland-Diskussion. Und der dritte Grund, den ich sehe, ist, dass der Krieg eigentlich nicht so eine große Rolle spielt in diesem Wahlkampf. Ich sage Krieg, aber das gilt eigentlich für alle außenpolitischen Themen. Was die Menschen wirklich interessiert, das ist was anderes. Das ist Klima und Umwelt für einen Teil der Bevölkerung. Das haben wir schon einmal gesagt, Kaufkraft, Inflation, also eigentlich was am Ende des Monats noch in der Brieftasche ist oder nicht ist. Und das ist auch das Thema Demokratie und Partizipation. Wie kann man das besser machen? Aber Außenpolitik und sogar Europapolitik, das sind sehr weite Themen.
Dann nehmen wir doch mal ein paar dieser Dinge, die Sie gerade angesprochen haben. Also wie weit sind die Kandidaten da auseinander? Sozialpolitische Themen, Wirtschaftsentwicklung, Preisentwicklung. Herr Ross, also gibt es da gravierende Unterschiede in den Angeboten, die die Kandidatinnen und Kandidaten machen?
Ja, ich glaube, einer der größten Unterschiede, der auch in den vergangenen Tagen vielleicht am prominentesten in den Medien diskutiert wurde und die Kandidatinnen und Kandidaten zu Statements gezwungen hat, ist die Rente. Herr Macron hat in seinem Programm angekündigt, das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre erhöhen zu wollen. Das sehen auch einige Beobachter als strategischen Fehler. Er ist ehrlich gewesen mit diesem Programmpunkt, aber ob sich diese Ehrlichkeit am Ende auszahlt.
Was sagen die anderen dazu?
Viele andere Kandidaten möchten beim aktuellen Renteneintrittsalter bleiben. Sie korrigieren mich, 62 Jahre. Andere sprechen davon, auf 60 Jahre heruntergehen zu wollen, beispielsweise Jean-Luc Mélenchon von La France Insoumise. Das ist mit Sicherheit eines der großen Themen. Und dann auch hier wieder im Anschluss an das, was meine Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben, die Kaufkraft, die Frage, wie man mit den steigenden Energiepreisen umgeht, mit einer weiter steigenden Inflation, die aktuell, glaube ich, bei 4,5% steht in Frankreich. Und der Frage, wie man dem Herr werden kann. Frau Le Pen, das vielleicht abschließend, kündigt als Sofortmaßnahme an, beispielsweise die Mehrwertsteuer auf Sprit von 20 jetzt auf 5% zu senken, damit eben unmittelbar vielen Französinnen und Franzosen mehr Geld in der Brieftasche zu lassen, wie Frau de Mesmer gerade sagte.
Sabine Wachs in Paris, wird das am Ende wirklich die entscheidende Frage sein, wer bei diesem Thema die meisten Punkte einfährt?
Also die Kaufkraft ist das Thema, was in allen Umfragen gesagt wird, die Menschen in Frankreich am meisten bewegt, was diese Wahl angeht. Das hängt natürlich jetzt auch mit dem Krieg in der Ukraine zusammen, aber das war schon vorher der Punkt. Und immer, wenn es um Spritpreise geht, und das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Thema, nochmal in dieser Kaufkraftdebatte selbst, da wird es in Frankreich heikel. Wir haben das 2018 gesehen in Frankreich. Die Bewegung der Gelbwesten kam dadurch, dass die Regierung unter Präsident Macron die Mehrwertsteuer oder die Steuern auf Benzin und Diesel erhöhen wollte, als quasi Umweltabgabe. Und das hat die Gelbwesten auf die Straße gebracht. Mal abgesehen von den gewaltsamen Ausschreitungen, die es in Paris und in anderen Städten zwischendurch gab und die sehr extrem waren, waren das aber auch viele Menschen, die eben auf dem Land leben, die sich abgehängt fühlen, die in Dörfern leben, wo es keinen Bäcker, keinen Supermarkt, keinen Arzt mehr gibt und der Job ist auch 30, 40, 50 Kilometer entfernt. Das heißt, die brauchen ihr Auto, die müssen jeden Tag, ja, sag ich mal, 40, 50, 60 Kilometer fahren und das ist natürlich am Ende des Monats die Frage, wie viel Volltanks musste ich machen und wie teuer ist das? Also das heißt, das ist wirklich eines der Themen, das ganz viele Menschen in Frankreich bewegt. Jetzt nicht unbedingt in Paris, aber in den ländlicheren Regionen. Und das ist ein Thema, wo Marine Le Pen mit dieser Senkung der Mehrwertsteuer von 20% auf 5% wirklich einfache Antworten bietet. Wie sie das finanzieren will, das erklärt sie nicht. Das ist auch ein Punkt, wo Macron sie jetzt in einem Interview im Parisien scharf angegriffen hat und gesagt hat, das ist nicht durchsetzbar, was sie möchte, finanziell nicht durchsetzbar. Sie lügt, das hat er wortwörtlich so gesagt. Aber trotzdem interessiert es viele Menschen einfach nicht, weil sie einfacher antworten wollen und sie wollen, dass sich direkt was ändert. Und das verspricht Le Pen.
Herr Fangmann, das Stichwort Gelbwesten ist gerade gefallen, aber seitdem, also 2018, 2019, ist nicht so sehr viel von sozialen Bewegungen, von Protesten bekannt geworden in Frankreich, obwohl dort ja die Gewerkschaften traditionell stark sind, also eigentlich erwartet man das dort, aber man konnte den Eindruck haben, das beruhigt sich gerade. Hatte das nur was mit Corona zu tun, dass man nicht rauskam aus dem Haus oder ist das alles ein bisschen eingeschlafen und jetzt warten die Leute, dass irgendwie von oben was kommt?
Ja, es war wirklich überraschend, dass zum Beispiel die Querdenkerbewegung hier in Deutschland größer war als die Proteste in Frankreich. Das hat viele, die im deutsch-französischen Bereich arbeiten, so ein bisschen auch überrascht. Aber die Gelbwesten, die sind ja immer noch irgendwie da. Also natürlich nicht mehr in dem Ausmaß. Vielleicht organisieren sie sich auch anders. Aber vielleicht noch einmal ganz kurz ein Thema, was noch nicht angesprochen wurde, wo Le Pen auch sehr stark punktet, ist das Thema Sicherheit auch, glaube ich. Also sie arbeitet viel mit dieser diffusen Angst Angst vor, Frankreich, es gibt so viele Kriminelle und so weiter, es ist nicht mehr sicher. Und obwohl Leute eigentlich auf dem Land, sage ich mal, weniger davon betroffen sind, als vielleicht in den Vororten der großen Städte, ist es ein Thema, was sie auch immer wieder anbringt und immer wieder punkten lässt, in Anführungsstrichen, gegenüber ihren anderen Kandidaten. Und das ist ja auch so ein, auch natürlich so ein Thema Land, Stadt ein bisschen, diese ganze Wahl, wo sie sozusagen einfach sich mehr in den Vordergrund spielen kann. Ja.
Aber Frau de Mesmer, greift sie da reale Probleme in Frankreich auf oder baut sie da eine Kulisse auf, die ihr einfach dienen soll?
Das ist bei dieser Diskussion immer wieder das gleiche Muster, dass Ängste eine sehr große Rolle spielen. Ängste und Wahrnehmungen und Gefühle. Und ich meine, ein Wahlkampf hat auch stark mit Emotionen zu tun. Und es gibt natürlich in Frankreich auch Probleme mit Kriminalität, wie in anderen Ländern auch. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, dann gab es keine Explosion der Kriminalität in den letzten Jahren. Aber dieser Diskurs, der immer da ist, wir sind nicht sicher, wir können uns nicht sicher fühlen und schaut mal, was in den Großstädten passiert. Und das wird immer wieder thematisiert und das wird immer gesagt. Und ja, es sind konkrete Ängste, es sind auch diffuse Ängste, die da sind und die eine solche Wahl nähren, klassischerweise.
Frau Max, ich würde gerne nochmal diese sozialen Bewegungen aufgreifen. Also schlummert da jetzt noch was in Paris und in den anderen großen Städten zumindest oder ist das völlig zur Ruhe gekommen?
Also völlig zur Ruhe gekommen ist es nicht. Es wurde ja gerade eben schon gesagt, wir haben uns wirklich alle sehr gewundert, dass es keine vergleichbare Querdenkerbewegung in Frankreich gab. Es gab dann mal ganz kurz, ploppte das auf, diese Truckerbewegung, die aus Kanada nach Frankreich geschwappt ist. Wir hatten einen Samstag, wo es dann auch um die Benzinpreise ging eben und auch um die Covid-Maßnahmen. Das wurde beides so ein bisschen vermischt. Da waren ein paar LKW auf den Champs-Élysées und ein paar Autofahrer und haben blockiert. Das war Anfang des Jahres. Die Gelbwesten sind immer noch da, in einem kleineren Maße, aber auf den Dörfern. Und auch da haben wir Reportagen zugemacht. Jetzt im Vorfeld des Wahlkampfes war eine Kollegin in der Kröse unterwegs und war dort auch bei Gelbwesten, die immer noch die Forderung haben, dass man sie mehr sehen sollte auf dem Land, dass sie sich abgehängt fühlen, dass die Politik in Paris was tun muss. Und jetzt, und das habe ich heute Morgen gerade gelesen, in der Zeitung, in der Sonntagszeitung, wurden offenbar für heute Abend auch Gelbwesten-Proteste angekündigt ab 20 Uhr gegen Le Pen und gegen Macron, explizit gegen beide. Also da sind wir jetzt mal gespannt, wie sich das entwickelt.
Wir haben gerade noch einmal über die Gelbwesten diskutiert, die vor einigen Jahren ja sehr aktiv waren, als es darum ging, die Dieselpreise zu erhöhen, was passieren sollte in Frankreich. Da gab es große Proteste, alles wird teurer, vor allem eben auch an den Tankstellen macht sich das bemerkbar. Und das war schon ein kleines Beben in Frankreich, aber mittlerweile ist es relativ ruhig geworden. Und Sabine Wachs hat gerade erklärt, die Gelbwesten gibt's noch, aber die sind weder für Macron noch für die rechte Marine Le Pen. Herr Ross, wie schätzen Sie das ein, soziale Bewegungen in Frankreich? Wie entscheidend sind die denn möglicherweise doch noch bei dieser Wahl?
Ja, vielleicht um kurz nochmal darauf zurückzukommen. Im vergangenen Sommer, finde ich, ist schon bemerkenswert gewesen, gab es an mehreren Samstagen in Folge große Protestbewegungen, die schnell an die Gelbwesten erinnert haben. Es gab schnell die Sorge auch im Élysée, in der Nationalversammlung in Paris, dass sich das zu Gelbwesten-Protesten ähnlichen Ausschreitungen ausweiten könnte. Damals ging es um den Pass Sanitaire, den sogenannten, der den Zugang zu vielen öffentlichen Räumen, zu Cafés, zu Kinos, zu Zugfahrten vom Impfstatus abhängig gemacht hat. Und ich glaube, in diesen Protesten ist doch nochmal deutlich geworden, dass diese unterschwellige Wut, die Gewaltbereitschaft, die man Ende 2018, Anfang 2019 in den Gelbwesten-Protesten gesehen hatte, dass die immer noch da ist. Das wurde auch gerade vor den Nachrichten schon gesagt. und dass sie sich eben an verschiedenen Themen entzünden kann. Also im vergangenen Sommer wurden auch eigentlich alle staatlichen Autoritäten angegriffen am Rande dieser Bewegung. Es wurden wissenschaftsfeindliche Plakate gezeigt. Es wurden Apotheker physisch angegriffen, die beispielsweise Tests angeboten haben. Also wirklich eine diffuse Wut, die sich gegen staatliche Repräsentation, gegen das System richtet. Ich habe damals mit Abgeordneten der Nationalversammlung gesprochen, die Morddrohungen bekommen haben, die Patronenhülsen hatten in ihren privaten Briefkästen. Also das zeigt schon, dass diese Wut auch teilweise gegen Herrn Macron persönlich, dass sie absolut noch da ist und, wie Sie gerade bereits sagten, sich jetzt wieder entzünden könnte, auch nach einem Wahlsieg von ihm, vielleicht auch von Le Pen.
Ja, aber wo ist das politisch einzuordnen? Also sind das dann Leute, die mit dem Staat überhaupt nichts zu tun haben wollen? Bleiben die dann zu Hause bei dieser Wahl möglicherweise?
Naja, das große Problem der Gelbwestenbewegung zum Jahreswechsel 2018, 2019 war, dass man eben keine politischen Führungsfiguren gefunden hat, beziehungsweise die sich herauskristallisiert hatten, die vielleicht auch bei den nächsten Wahlen hätten antreten können, diesen Protest von der Straße in die Parlamente hätten bringen können. Die wurden schnell abgesägt, denen wurde eine Kollaboration mit den Eliten in Paris unterstellt. Das heißt, diese Bewegungen tun sich schwer damit, ihren Protest und ihre vielleicht auch legitime Wut zu kanalisieren in der parlamentarischen Demokratie, das eben in geordnete demokratische Prozesse zu übersetzen.
Reden wir noch mal ein bisschen vielleicht über die politische Linke. Wo ist die überhaupt geblieben in Frankreich? Also von den Sozialisten ist so gut wie überhaupt nichts mehr zu spüren. Die Kommunisten waren ja auch mal eine starke Kraft. Jetzt gibt es noch die Bewegung von Mélenchon. Keine schlechten Chancen, vielleicht 15 oder 17% in der ersten Runde zu bekommen. Aber das wäre dann schon alles. Herr Fangmann, wo sind die Linken alle geblieben? Haben Sie eine Erklärung?
Ja, das ist in der Tat ein Riesenthema und auch ein Dilemma unter den Linken sozusagen, dass da, es gab eine Debatte auch in Frankreich mit dem Primär Populär, dass man einen Kandidaten per Vorentscheid auswählt, aber da haben nicht alle mitgemacht und dann haben sie sich noch mehr zerstritten und dann kam eine Kandidatin raus, die dann im Endeffekt Taubira, die dann im Endeffekt nicht diese 500 Schirmerschaften, Stimmen, die man ja im Vorfeld bekommen muss von Bürgermeistern in Frankreich nicht erhalten. Und im Endeffekt, ja, Hidalgo, die Pariser Bürgermeisterin, ist bei 2% oder noch nicht mal. Das überrascht auch, weil sie ja in Paris wiedergewählt wurde, aber Paris ist halt auch nicht Frankreich. Und dann hat man sich sozusagen, da gibt es noch Jadot, der von den Grünen sozusagen kommt und dem man eigentlich auch mehr Chancen oder mehr Prozente zugetraut hätte. Und dann hat man bei den Linken geguckt, wer hat am meisten Chance. Also das Thema unter den Linken ist auch viel what util, also was bringt es, wen soll ich wählen, damit überhaupt annähernd eine Chance hat, vielleicht noch gleich in einem ersten Wahlgang gegenüber Le Pen oder Macron anzukommen. Und dann sind viele auf Mélenchon auch gekommen, der ja schon länger auch dabei ist. Ja.
Frau Wachs, nach Paris die Frage, schauen denn die Franzosen bei der Wahl mehr auf die Menschen, auf die Kandidatinnen und Kandidaten? Fehlt es da den Linken an charismatischen Leuten oder haben die auch programmatisch nichts zu bieten?
Also die schauen natürlich, die Präsidentenwahl ist eine Personenwahl, da schaut man natürlich sehr, sehr genau auf die Kandidatinnen und Kandidaten und eben auch auf Persönlichkeiten, die überzeugen können. Und Jean-Luc Mélenchon, der Chef der Linksaußenpartei La France Insoumise, ist wirklich ein charismatischer und begnadeter Redner. Also das ist jemand, der kann die Leute mitnehmen, der poltert gerne, der hat aber auch Witz dabei, der hat diese Klassenkampfrhetorik, die glaube ich gerade auch wieder bei jungen Leuten, zumindest ist es das, was ich im persönlichen Gespräch immer wieder wahrnehme, zieht. Also dieses, die Reichen kosten uns zu viel Geld in Frankreich, ist so einer der Paradesätze von Jean-Luc Mélenchon. Das schmunzelt man natürlich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite denken sich ganz viele Leute, ja, da hat er ja recht. Und im Gegensatz dazu haben auch andere linke Kandidaten relativ wenig zu bieten. Yannick Jadot, der grüne Kandidat, der zieht auch noch ein junges Publikum oder ein eher jüngeres Publikum, aber vielleicht eher das, das in den Städten lebt, das auch ein bisschen anders gestrickt ist als viele Menschen, die auf dem Land leben. Und Anne Hidalgo, die sozialistische Bürgermeisterin von Paris, die hat einfach das ganz große Problem, meiner Meinung nach, dass sie eben Bürgermeisterin von Paris ist und dass sie im Land selbst wenig bekannt ist, dass sie auch wirklich einen Wahlkampf gemacht hat, der nicht richtig gezündet hat. Auf der anderen Seite aber auch nochmal sehr spannend zu sehen, Jean-Luc Mélenchon zum Beispiel mit seiner Position Frankreich raus aus der NATO, ein bündnisfreies Frankreich und das gerade in den Zeiten des Ukraine-Krieges, das zieht bei vielen Leuten. Allerdings kriegt er damit die sozialistische Wählerschicht, die eigentlich an Hidalgo unterstützt, sollte er damit eigentlich nicht kriegen. Also das heißt, es ist wirklich ein Dilemma, die Linke ist zersplittert und keiner kriegt es hin, alle zu einen.
Frau de Mesmer, gehen Sie damit bei dieser Einschätzung?
Ja, ich denke, dass die Zersplitterung vom linken Lager eigentlich das Problem von den Linken in Frankreich ist. Und das ist nicht neu, seit ein paar Jahren schon. Bei den Konservativen ist das ein bisschen anders. Also die Frau Pécresse, Valérie Pécresse, die Kandidatin von den Republikanern, von den konservativen Republikanern, hat auch jetzt eigentlich keine Chancen, in die Stichwahl zu ziehen. Ich würde sagen, dass das weniger ein Problem der Zersplitterung ist als ein Problem der Programmatik, weil Emmanuel Macron sich in dem konservativen Lager stark positioniert hat. Also zum Beispiel mit seinem Vorschlag für eine Rentenreform. Das kommt bei konservativen Wählerinnen und Wählern das kommt eher gut an als bei linken Wählerinnen und Wählern. Aber generell würde ich sagen, dass diese beiden Volksparteien, das sagt man im Französischen nicht, aber so, wenn man auf Deutschland überträgt, diese Volksparteien, die Sozialisten und die Konservativen, beide in der Krise sind und damit es ist Macron wirklich gelungen, diese klassische Trennlinie links und rechts oder links und konservativ in Frage zu stellen. Das war Macrons große Wette vor 5 Jahren, 2017, zu sagen, ich biete eine Partei oder eine Bewegung an, die weder links noch rechts ist oder weder links noch konservativ, um das auch eher deutsch zu sagen. Und die Volkspartei, Sozialisten, Konservativen haben keine große Rolle zu spielen und das ist ihm eigentlich wirklich gelungen. Das ist ein Erdbeben in der politischen Landschaft Frankreichs.
Herr Ross, kann man die schon abhaken, die Republikaner, die Sozialisten oder kommen die nochmal wieder?
Das ist die große Frage, aber im Moment sieht es danach aus, auch nach der Erfahrung, wie es mit dem Parti Sozialisten nach der Wahlniederlage 2017 weitergegangen ist, dass sich das wiederholt und auch für die Republikan wiederholt. Ich würde mich absolut dem anschließen, was Frau de Mesmer gerade gesagt hat. Diese klassische Links-Rechts-Spaltung, die hat Macron tatsächlich gesprengt. Das hat er umgesetzt, ganz ohne Zweifel. Er hat damit aber vielleicht dafür gesorgt, dass eine andere Achse in dem französischen Koordinatensystem, die zwischen progressiv, das möchte er verkörpern, und auf der anderen Seite reaktionär, konservativ, entlang dieser identitätspolitischen Themen, Migration, innere Sicherheit, Rolle des Islam in Frankreich, dass er diese Achse extrem verstärkt hat. Und die Frage, ob das dem Land gut tut, ob das dem aktuellen Wahlkampf gut getan hat, darf man schon stellen. Ich möchte vielleicht daran erinnern, dass er 2017 kurz nach seinem Wahlsieg gesagt hatte, es wird 2022 für die französischen Wählerinnen und Wähler keinen Grund geben, politische Extreme zu wählen. Und wenn ihm die Sprengung des klassischen politischen Parteiensystems in Frankreich vielleicht gelungen ist, dieses Versprechen, damit ist er krachend gescheitert, denn wir werden, egal wie die Prozente am Ende aussehen heute Abend, definitiv einen Sieg der Extreme sehen.
Jetzt müssen wir noch über das französische Wahlsystem sprechen, denn das hat ja auch damit zu tun, was Sie gerade geschildert haben. Es gilt ja das Mehrheitswahlrecht dann auch im Parlament. Also da sind dann Koalitionen eher gar nicht so notwendig, weil entweder man gewinnt oder man verliert. Und bei der Präsidentschaftswahl zeigt sich gerade, die alten, ehemals großen Parteien sind hinüber und dann bekommt vielleicht ein völlig neuer wie Macron so viel Macht, wie er das vor 5 Jahren bekommen hat. Und wenn es jetzt kippen sollte, dann hätte möglicherweise Marine Le Pen sehr viel Macht als Präsidentin. Herr Fangmann, ist das denn zeitgemäß, dieses Wahlsystem auf Ewigkeit in Frankreich zu erhalten? Oder gibt es da auch Debatten, man müsse da jetzt dran rütteln?
Also es ist nicht mehr zeitgemäß in meinen Augen. Und die Debatte gibt es auch wirklich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich wundere mich eigentlich, dass es immer noch nicht wirklich angegangen wurde. Also das System der Fünften Republik gibt es ja seit dem Algerienkrieg mit Charles de Gaulle, wo man einen starken Präsidenten brauchte, der auch wirklich Macht hat über das Militär, damit das Militär im Algerienkrieg nicht das was macht, was der Präsident nicht weiß und nach Motto. Und irgendwie heutzutage, wenn man sich das anguckt, denkt man wirklich, also es kann eigentlich nicht sein, dass das in so einem Land wirklich so ein System auf eine Person zugeschnitten ist. Deswegen glaube ich, ist auch ein Thema, weil man ist gegen sozusagen, viele Leute sind gegen Macron, weil er sich wie ein Monarch sozusagen hinstellt, ja, weil das System auch sozusagen so ist. Es gibt keine Diskussion wie in Deutschland zwischen einen Koalitionsverhandlungen und so weiter, wo man Kompromisse einführen will. Und was noch schwieriger wird, ist, wir haben in ein paar Monaten ja in Frankreich im Juni dann auch noch die Parlamentschaftswahlen sozusagen. Und dann dadurch, dass Macron es auch nicht geschafft hat, eine eigene Partei richtig, der République En Marche, mit vielen Kandidaten stark zu etablieren, muss er dann sozusagen jemanden aus dem anderen Lager wahrscheinlich dazu holen, um das zu haben. Also das Thema Reformierung des Wahlsystems ist akuter denn je in meinen Augen. Ja.
Frau Wachs, wie nehmen Sie das wahr in Paris? Gibt es da viele Leute, die sagen, das lohnt sich gar nicht zu wählen, weil kleine Parteien haben keine Chance?
Also gerade im ersten Wahlgang sagen viele doch eher, wir gehen wählen, wobei die Umfrageinstitute die Nichtwähler auf rund 30% schätzen. Das ist ganz schwierig zu sagen, aber es ist schon so. Und gerade wenn wir dann auch auf die Parlamentswahlen gucken, da gilt ja auch das Mehrheitswahlrecht. Da wird auch in zwei Wahlgängen gewählt und es wird der Kandidat oder die Kandidatin einer Partei auf der Liste gewählt, kommt ins Parlament, die über 50% der Stimmen hat. Das führt dann dazu, dass im Parlament zum Beispiel aktuell nur 8 Abgeordnete von Marine Le Pens Partei Rassemblement National sitzen, wobei die Partei in den Umfragen bei 25-30% ist. Und das ist schon Frust, den auch viele Menschen haben, weil sie sagen, ja okay, wenn ich wähle, werde ich ja doch nicht repräsentativ oder mein Wählerwille wird nicht repräsentativ abgebildet. Und da ist es, glaube ich, wirklich nötig, dass man sich mal hinsetzt und sagt, wir müssen dieses Wahlrecht und dieses Wahlsystem reformieren, denn sonst kracht dieses Land irgendwann politisch zusammen.
Frau de Mesmer, glauben Sie, dass da bald was passieren könnte?
Das hoffe ich. Und die Kollegen haben hier gute Argumente geliefert, warum das notwendig ist. Meine Frage ist natürlich, und das ist nicht nur von mir eine Frage, wie hoch die Wahlenthaltung heute Abend um 20 Uhr sein wird. Die höchste Wahlenthaltung war 2002, also vor genau 20 Jahren, und die lag bei 28%. Und das ist jetzt wirklich, wir sind alle gespannt, ob sie diesmal noch höher sein wird. Und ich denke, das wird ein Signal sein. Wenn die Wahlenthaltung auch bei 28% liegt oder höher ist, dann müssen die Lehren daraus gezogen werden. Und dieses System muss reformiert werden. Die Frage ist, wie. Aber ich denke, dass die französische Demokratie seit mehreren Jahren schon durch eine Krise durchgeht. Und das geht natürlich auf Dauer nicht. Die Idee von einer Demokratie ist, die Bürgerinnen und Bürger dabei zu haben, sonst macht es keinen Sinn.
Herr Ross, werden wir heute Abend schon ungefähr wissen, wohin die Reise geht nach dem Ergebnis dieser ersten Runde? Oder wird dann alles nochmal neu gemischt und in 14 Tagen bei der sehr wahrscheinlichen Stichwahl geht es nochmal von vorne los?
Ich glaube, dass es heute Abend schon eng wird und dass es deswegen bei der Stichwahl oder bis zur Stichwahl am 24. April nochmal die Karten neu gemischt werden. Das war 2017 auch so. Damals hat zum Beispiel das TV-Duell, das direkte, das gab es bisher noch nicht, zwischen Frau Le Pen und Herrn Macron damals, vielleicht jetzt erneut, eine entscheidende Wirkung gehabt. Damals konnte Frau Le Pen überhaupt nicht überzeugen, wurde von Herrn Macron an die Wand gespielt. Wenn sich das wiederholt, würde das die Chance von Herrn Macron deutlich erhöhen, auch für den 24.
Ein spannender Wahltag heute in Frankreich. Wir haben darüber diskutiert im Inforadio-Forum mit Claire de Mesmer vom Centre Marc Bloch, mit Jakob Ross von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Florian Fangmann vom Centre Français in Berlin und mit unserer Korrespondentin im ARD-Hörfunkstudio Paris, Sabine Wachs. Danke herzlich für diese interessanten Anregungen hier in dieser Runde. Danke Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.